wo warst du in Schlagdistanz, wo fehlt dir was? Und jetzt stellen sich die Fragen in mir. Es sind Lücken, es sind Lücken zu schließen, aber wie ist die Strategie?
Ja, Aloha, Konrad nach Berlin oder Ale Konrad. Ich hoffe, dir geht es gut und dein Training der letzten Wochen war vielversprechend.
Aloha, Kalle. Du bist zurück in den winterlichen Gefilden. Alter Schwede, wir nehmen morgens auf und ich bin draußen gewesen schon. Es ist arschkalt. Ja, du kommst aus schönen sommerlichen Golfregionen und musst jetzt hier in den Eisschrank. Zum Glück hast du gerade kein hartes Training, sondern so eine Art Zwischenphase. Habe ich richtig gelesen, ja? Eine Woche entspannt?
Ja, also eine Woche so Training nach Lust und Laune. Aber ja, also das hatten wir ja auch schon in einer anderen Folge mal besprochen. Ich versuche schon jetzt auch in dieser Woche so 7 bis 10 Stunden Training zu schaffen. Und ja, ich hatte ja auch, sag mal, die Möglichkeit, Christian Blumenfeld zu sehen. Und hatte auch mit ihm gesprochen im Bahrain, beziehungsweise ja durch den Gabriel Sandor, den Schweden, das eine Mal oder andere Mal mit ihm dann halt Kontakt. Und ja, wer in der Saisonpause halt eine 1:08 läuft und sagt, ja, Radfahren, Schwimmen hat ein bisschen gelitten durch die ganze Reiserei und den Stress, aber Laufen ist richtig on point. Ja, die läufst du halt auch nicht mit 2 Wochen Pause, ne?
Ja, also gut, gestern habe ich von Herrn Blumenfeld einen Post gesehen, Trainingsauftakt, da hat er sein verschneites Fahrrad aus norwegischen Regionen da fotografiert, aber es sah aus wie eine Indoor-Session. Ja, also das Gravel stand zwar draußen im halb Meter hohen Schnee, aber ich glaube nicht, dass er 2,5 Stunden da irgendwo draußen durch den Schnee gefahren ist. War auch relativ wenig zu sehen auf seinem Strava. Da ist schon alles ausgeblendet, was man so ausblenden kann. Aber egal, wollen wir nicht über Herrn Blumenfeld reden, was natürlich zweifelsohne eine starke Performance ist, mal in der Offseason eine 1:08 zu laufen auf dem Halbmarathon. Die Strecke war ja wahrscheinlich auch nicht zu kurz. Also hartes Ding. Ich würde gerne, Kalle, über deinen Stand, über deinen Wettkampf in Bahrain und über deinen Stand aktuell im Profigeschäft eine philosophische Auswertungsrunde mit dir machen. Denn ich habe auf die Zahlen geguckt. Du weißt, ich bin der kleine Zahlen-Nerd. Hab hin und her gerechnet. Wo warst du in Schlagdistanz? Wo fehlt dir was? Und jetzt stellen sich die Fragen in mir. Es sind Lücken. Es sind Lücken zu schließen. Aber wie ist die Strategie? Also wir können ja noch mal ganz kurz das Rennen von vorne bis hinten aufdröseln, denn das große Race Recap haben wir angekündigt. Dann sollten wir das auch tun. Du warst in Bahrain, 70-3. Wir nehmen mal vorweg, am Ende ein starker 8. Platz rausgekommen. Wie ist es dir ergangen?
Ja,
von Schwimmen bis Laufen.
Jetzt, du hast ja gesagt, wir wollen das ganze Rennen analysieren. Und da fangen wir mal an, aber das ist jetzt auch gar nicht irgendwie eine Ausrede oder sagen, okay, da muss man einfach dann als Profi irgendwie gucken, wie man die Situation handelt. Also in Corona-Zeiten konnten wir ja quasi auch alle nur irgendwie in Bädern schwimmen, die nicht richtig beheizt waren, weil keine Leute drin waren und so weiter. Und da habe ich damals aber auch quasi aufgrund falscher Ernährungsweisen und so weiter, habe ich damals halt 77 oder 76 Kilo gewogen, was vielleicht dann einfach ein bisschen kräftiger ist. Und ich hatte zu den Zeiten halt keine Probleme, auch im kalten Wasser zu schwimmen. So, aktuell bin ich deutlich leichter mit 3 bis 4 Kilo weniger, manchmal sogar 4,5. Was natürlich jetzt nicht ist, dass ich mich da runtergehungert habe oder sowas, sondern meine Leistungsfähigkeit im Sommer war stabil und habe ich auch dieses Jahr schon mehrfach gezeigt im Schwimmen. Das Problem war einfach in den letzten 4 Wochen, dass auch, ja, ist gar nicht irgendwie eine Beschwerde, aber die Stadt Leipzig hat sich halt dazu entschieden, das Wasser auf unter 26 Grad zu kühlen, dass ich einfach in den letzten 4, 5 Wochen schon immer gemerkt habe, okay, das passt so, aber eigentlich brauche ich die Woche 2 harte Schwimmeinheiten und 2 gute, aber ja, wenn ich ehrlich zu mir bin, dann war es vielleicht immer eine. So, und das ist halt einfach, wenn du in so ein Rennen wie in Bahrain halt gehst, zu wenig. Und dann ist natürlich auch in der Vorbereitung das Gefühl, du gehst halt in jede Einheit ins Schwimmen und denkst, oh scheiße, schon wieder frieren. So. Und dann habe ich das natürlich am Ende mit Neo überbrückt, aber das brauche ich natürlich einen Kenner wie dir nicht erzählen. Wenn ich meine harten Sachen im Neo schwimme, dann bringt mir das relativ wenig, die im Wettkampf ohne Neo zu schwimmen. Das erstmal vielleicht vorweg zum Schwimmen. Und also ich wusste, okay, es kann schon gut sein, aber das ist jetzt nicht, dass ich dann nicht in der Kanada-Form bin und so weiter. Und ja, da hatte ich vielleicht schon den einen oder anderen Gedanken, aber ja, ich wollte racen, habe trainiert und so weiter. Okay, gut, jetzt kommt die Startlinie. Soll ich jetzt mal loslegen?
Absolut, okay. Die Einleitung war jetzt schon relativ lang, aber für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, du bist jetzt leider nicht im Frontpack rausgekommen aus dem Wasser.
Nee, also ich sag mal so, ich habe irgendwas über 4,5 Minuten bekommen. Das habe ich in meinem Leben noch nicht bekommen. Also das ist auf alle Fälle, als ich die Informationen bekommen habe, als ich auf Fahrrad gestiegen habe, weißt du halt eigentlich als Profi, okay, kannst du eigentlich deine Koffer packen. Also da kannst du eigentlich sagen, okay, das war's. Also die Top 5, hier muss irgendwie ein Wunder passieren. Okay, vielleicht vorne sind nur 2, 3 raus, weil du halt ja auch nicht weißt, wie viel. Aber mit 4,5 Minuten, also da noch in eine Top 3 oder Top 5, das wird halt schon richtig schwierig. Also, ja. So, weil ich weiß natürlich, wir haben ja einen laufenden Step gemacht, aber ich wusste schon auch vorher, dass ich jetzt nicht eine 1,09 dort hinten drauf laufe. So, und gut, aber ja, also wir machen den Podcast, wir haben viele Anhänger, viele Hörer und so weiter. Und dann musst du halt natürlich dich erstmal 1, 2 Minuten sortieren auf dem Fahrrad und dann gibst du erstmal Gas.
Es ist schön, dass du wegen uns Podcastern und den Hörern das Rennen gefinisht hast. Nee, wenn man ehrlich ist, ne, hättest du noch eine Anmeldung gehabt für eine Woche drauf, noch ein 70-3 in der gleichen Region. Ja, da hättest du als Profi aussteigen müssen und sagen müssen, alles klar, ich probiere es nächste Woche nochmal. Weil klar ist, die ganze taktische Option, alles, was wir vorher philosophiert haben, das ist mit dem Rückstand im Schwimmen auf den Schlag weg. Und um es jetzt noch härter auszudrücken, die 4,5 Minuten zu einem Vincent Louis, ja, die sind ja vielleicht sogar erträglich, wenn nicht, sagen wir mal, die ganze Top 9 so schnell geschwommen wäre im Vergleich zu dir. Ja, ich habe geguckt, du hattest sogar bis auf Platz 9 3,5 Minuten Rückstand. Ja, und wenn du dir das ganz klare Ziel setzt, ich möchte hier 6., 7., 8. mindestens werden, und hast dann nach dem Schwimmen auf Platz 9 3,5 Minuten, ist ein dickes Ding, ja. Und da bewundere ich dich, dass du danach volle Performance gehst, dass du das hinkriegst mit der Birne. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz starkes Statement, weil du wusstest ja, in welcher Lage du bist. Weg vom Schuss.
Ja, also ja, weg vom Schuss. Also ich hatte halt in dem Moment, das hat natürlich dann auch mein weiteres Rennen beeinflusst, also ich habe mir auch die Strava-Daten der anderen angeschaut, aber da können wir uns auf alle Fälle auch, also man kann erstmal kurz vorab vorhalten, sowohl im Radfahren, Schwimmen und Laufen möchte ich nächstes Jahr eine Schippe draufpacken und da gibt's Arbeit. Ich denke auch, ich weiß in einigen Disziplinen, was ich machen muss, bei einigen muss man nochmal gucken, wo man da 1-2% herausholt, Ideen habe ich. Genau, und das, was du sagst, ist, okay, ich habe den Rückstand, also was kann ich machen? Ich weiß, okay, raus zu, was in Bahrain relativ untypisch ist. Wir haben 30 km/h Rückenwind und Rückzu haben wir 30 km/h Gegenwind. Dann ist es so, dass ich natürlich weiß, okay, bei Rückenwind ist der Windschatteneffekt der Gruppe halt nicht so groß. Also muss ich, wenn ich überhaupt irgendwelche taktischen Möglichkeiten noch haben will, alles auf die ersten 40 legen, was natürlich aber motorisch ein mega hoher Anspruch ist, weil die Geschwindigkeit so hoch ist und die Begrenzung ist ja natürlich, also klar, ich muss mal gucken, vielleicht fahre ich demnächst dann auch ein 62er Blatt wie Magnus Ditlev, das muss man aber auch mal trainieren, aber du musst dann natürlich eine hohe Frequenz fahren mit einer hohen Kraftübertragung und die macht dich halt muskulär richtig müde. Aber das Interessante am Rennverlauf ist, dass die Jungs vorne das Gleiche betreiben. Also ich kann auf alle Fälle so sagen, dass die zweite Hälfte von der Wattleistung deutlich niedriger war als meine. Und also als meine erste Hälfte nach dem Wendepunkt, obwohl das ja tendenziell einfacher gewesen wäre, bei Gegenwind höhere Wattleistung zu produzieren. Aber im Endeffekt, das, was die ganzen Jungs jetzt da gezeigt haben vor einer Kurzdistanz, ja, die gehen halt erstmal all in und gucken mal, wie weit sie kommen.
Ja, ist ja auch eine gute Strategie, wenn man vorne sitzt, ne? Aber wenn man da hinten dran ist, hat man dann halt entsprechend zu tun. Ich muss noch mal reinbohren ins Schwimmen. Ja, du bist jetzt quasi schon auf dem Rad. Das ist das herausragend Positive, kommen wir gleich zu. Gehen wir noch mal ins Wasser. Hast du gleich von Anfang an da irgendwie die Füße verloren? Ist es taktisch? Hast dich vielleicht ein bisschen verschwommen? Wie muss ich es mir konkret vorstellen? Oder waren die einfach ein Brett schneller und waren sofort weg?
Naja, das, was ich gerade gesagt habe, ich glaube halt, das, was wir auch immer besprechen, also sieht man ja auch und bin ja auch transparent, mein GA-Niveau im Schwimmen ist gut. Durch das kalte Wasser, ja, ist quasi, dass ich halt teilweise zu hartes GA schwimme, weil ich halt warm bleiben muss. Und mein Groundspeed ist aktuell einfach nicht hoch genug gewesen. So, und nach 100, 200 Metern war halt einfach die Gruppe weg. Und dann muss man natürlich sagen, also ich habe die Startliste sehr gut, bin ich durchgegangen. Aber wer da dann noch alles vorne drin saß, das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Also dass zum Beispiel ein Samuel, oh, ich weiß jetzt nicht, sorry, wenn ich den Namen, Vornamen falsch spreche, aber einen Dickinson, der beste Trainingsbuddy ist von Alex Yee und 2024 für die Briten zu Olympia fährt. Das wusste ich vorher nicht, also hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber ist jetzt auch erstmal egal zum Schwimmen. Genau, dann war halt die Gruppe weg. Aber ich kann auch das ganze Schwimmen in irgendeiner Art und Weise auch nicht erklären oder nicht fassen, weil, also es gibt natürlich Leute wie einen Philipp Acevedo, der saß in der Gruppe drinne. Dann gibt es Leute wie Maximilian Sperl, auch ein sehr guter deutscher Schwimmer, der ja auch von der Kurzdistanz kommt, der auch in der Gruppe drin saß. Aber wenn man sieht, dass ein Andrea Salvesberg auch irgendwie 40, 45 Sekunden bekommt von einem Vincent Lewis. Das ist für mich mega komisch, das kann ich nicht nachvollziehen. Genauso wie einen Peter Hemmerich auch 2,5 Minuten bekommt. Das ist auch total untypisch, weil das eigentlich ein safer Frontpack-Schwimmer ist. Und ja, noch zu meinem Schwimmen dann. Ich habe natürlich auch die Leute, das sieht man jetzt vielleicht nicht, die dann im Endeffekt im Ziel hinter mir waren, analysiert. Also der Brite Scott Farrington ist quasi eine Minute vor mir aus dem Wasser und der war zum Beispiel auch in Mallorca irgendwie 40 Sekunden vor mir aus dem Wasser. Oder der Will Munday ist in Portugal auch mit mir 1,50 hinter Salvesberg aus dem Wasser. Also es war mega strange irgendwie, aber es ist so, wie es ist. Aber ich kann einfach mal mein Gefühl vom Training vorher beschreiben. Aber an sich war die Wettkampfsituation auch irgendwie sehr, sehr komisch, weil es einem Großteil gelungen ist. Und das muss man auch einfach ehrlich konstatieren. Aber es ist genauso vielen Leuten auch nicht gelungen. Und die haben da alle irgendwie ein komisches Schwimmen teilweise gehabt.
Das ist strange. Ja, die Ergebnisse hast du schon angesprochen. Das ist wirklich auffällig, dass da manche nicht ihre Normalperformance abrufen konnten. Vielleicht waren dann noch irgendwelche Zusatzumstände im Rennen, werden wir jetzt im Nachhinein nicht mehr aufgedröselt kriegen. Unterm Strich bleibt ja das Ergebnis und was wir daraus ableiten, kommt dann am Ende. Jetzt gehen wir mal ins Radfahren rein. Ich habe deine Strava-Aktivität auf und genauso wie du es beschrieben hast, die erste Hälfte 50er Schnitt. Ja, da weißt du Bescheid, da war Rückenwind, du hast geballert, du hast die hohe Kadenz und die motorische Anforderung angesprochen, hast alles gegeben, um da irgendwie ein Stück weiter nach vorne zu kommen. Ja, und hast rückzu, warst du gerade in deiner Kurzauswertung stehen geblieben, dass die Durchschnittswattwerte sogar geringer waren als hinzu mit Rückenwind, was ja sehr ungewöhnlich ist. Wie ist denn der Verlauf gewesen? Warst du quasi allein auf weiter Flur oder hattest du auch mal Mitstreiter, die ein bisschen mitgeholfen haben?
Ja, also das ist so, ich habe da natürlich sehr viele überholt, ne, weil das Schwimmen ja nicht so toll war. Und die Sache ist halt aber, wenn jemand mit einem 58er Blatt und einer 11er Kassette eine Wattzahl fährt von 330 bis 350 Watt und eine 95er Frequenz und ich als Gegner aber nur einen 50er Blatt habe, dann kann ich, selbst wenn ich es körperlich kann, ich kann halt einfach nicht mitfahren. Weil eine 110er oder 115er Frequenz fahre ich nicht lange. Also da ist der Tag halt vorbei. Dementsprechend hat das mal ein oder zwei Leute haben mal versucht, eine Minute mitzufahren. Aber ja, also ich bin im Endeffekt alleine gefahren. Meine Hoffnung war halt in der Situation noch oder in dem Rennen, dass wenn ich die erste Hälfte richtig schnell fahre, dass ich dann vielleicht zu Peter Hemmerich aufschließe. Der ist ja jetzt auch kein ganz schlechter. Und ich dann mit Peter Hemmerich mich vielleicht mal abwechseln kann oder zu zweit fahren kann, um zusammen die Lücke nach vorne zu schließen. Das hat leider nicht funktioniert. Und ja, eigentlich habe ich permanent nur überholt. Aber was ich ja schon in der Kurzauswertung gesagt habe, die erste Hälfte hat mich selber richtig, ja, schon richtig aus dem Leben gehauen.
Naja, na klar, das war ja dann am Ende die einzige taktische Option, die übrig geblieben ist. All-in gehen auf dem Rad und dann Schadensbegrenzung. Nur für die Statistik, was hattest du für ein Blatt drauf?
Vorne ein 58er und hinten ein 11er.
Ja.
Wenn du halt SRAM fährst, ist es halt schwierig, ne? Da gibt's halt nur 50-10.
Ja, arme SRAM-Fahrer, 50-10 ist weniger als 58-11. Alle, die Physik studiert haben, können das mal nachrechnen. Aber es ist definitiv so, ne? Ein Zahn hinten, 14 vorne, ja, ungefähr, ne? Aber alright, da warst du auf jeden Fall nicht ganz so schlecht aufgestellt. Und Rückzug war es dann im Prinzip gegen den Wind schon hart für dich, da das Tempo zu halten, logischerweise. Also Tempo halten geht ja nicht wegen Gegenwind, aber die Leistung zu halten, weil du bist schon in der ersten Hälfte, wie sagt man, über die Verhältnisse gegangen, ne?
Ja, also gar nicht von den Wattleistungen, aber halt motorisch. Das ist echt interessant, dass das halt dann einen so müde macht. Und natürlich auch, also meine Verpflegung war gut. Also die war auf einem Niveau mit, da bin ich auch mega happy, mit Wasser, was ich noch nie hatte, mit 4 Liter auf dem Fahrrad. Aber auch tendenziell habe ich mir in der zweiten Hälfte halt mehr Zeit dafür genommen, weil du natürlich in der ersten Hälfte bei den hohen Geschwindigkeiten, du musst halt Gas geben. Du kannst halt nicht die ganze Zeit da irgendwann an deiner Trinkflasche rumdödeln. Du musst halt nach vorne so, ne? Und natürlich ist das dann aber von der Verpflegungssache halt nicht ganz optimal, aber das ist natürlich alles dem Schwimmen geschuldet, weil du natürlich nicht so viele taktische Optionen mehr hast. Du hast eine taktische Option und das heißt, die erste Hälfte so schnell wie möglich dorthin zu absolvieren. Und wenn wir zum Beispiel auch Rennen angucken von anderen Athleten, also Ditlev macht das ja aktuell nicht anders. Also der hat jetzt keine 4 Minuten, aber der nimmt auch seine taktische Option immer eine Stunde Vollgas, bis er vorne ist.
Ja, alles nachvollziehbar. So ist das eben, ne? So, jetzt bist du, sagen wir mal, also du bist ja alleine, ich halte das jetzt mal fest, ja, alleine gegen eine Gruppe vorne gefahren, konntest aber für dich die gleiche Radsplitzeit verbuchen. Du bist 201 gefahren, die Spitze ist 201 gefahren. Das würde ich jetzt mal mit einem fetten Ausrufezeichen auf den Zettel notieren. Radform habe ich persönlich als dein Sparringspartner nichts zu meckern. Hast du noch irgendwas zu meckern an deiner Radperformance?
Ja, habe ich. Also ich bin natürlich, also wenn ich wenn ich nochmal, also es war nicht meine höchste Wattleistung in meinem Leben und auch nicht meine geringste, also auf einem 70-3. Aber wenn ich so ein Rennen wie Bahrain, also auch mit der Qualität nochmal machen würde, ich würde zwei Sachen anders machen. Also eine Indoor-Vorbereitung ist gut und hat auch sehr, sehr viel gebracht. Aber der Punkt ist der, dass du fährst auf der Rolle nicht 2 Stunden in Aero-Position. Das kannst du halt einfach nicht simulieren. Also klar, vielleicht Rasmus. Also ich kann es nicht. So. Und dann reichen auch 10 Tage Portugal oder 10 Tage Mallorca nochmal aus. Da geht es gar nicht um irgendwie Hitze oder Klima oder so. Da geht es halt wirklich um die Zeit in der Position, weil das ist dann, wo ich dann nach hinten raus auch gemerkt habe, natürlich einmal, dass die Versorgung halt gut war, aber nicht kontinuierlich, habe ich ja gerade erklärt. Aber einfach die Position über 2 Stunden zu halten, ja, viele können das auf der Rolle, ich kriege das nicht hin. Da würde ich halt einfach nochmal, vor allen Dingen bei so Kursen wie Bahrain, die halt komplett flach sind, wo du halt eigentlich den ganzen Tag nur auf den Auflieger liegst, einfach nochmal irgendwie den Akzent setzen wollen oder investieren wollen, das halt einfach nochmal zu ökonomisieren, dass man da nicht dann ja im Rücken halt festgeht oder auch so, dass da halt dann die Kraftübertragung einfach ein Stück nachlässt.
Vor allem die Aeroposition bei der hohen Leistung. Das ist immer noch ein Unterschied, wenn du jetzt auf der Rolle eine 2-Stunden-Session, selbst wenn du das in Position fahren kannst, ja, fährst du ja nicht Race-Pace-Intensität. Weil was hast du jetzt Average und Normalized? Hast du das im Kopf gerade von deinem Radsplit?
Ja, irgendwas in
die... Was braucht man für einen 43er-Schnitt?
Irgendwas mit 3,20 oder so oder knapp unter 3,15 oder sowas.
Ja.
Aber ich muss noch mal genau reingucken,
ja,
ne?
Ja, was ja, das ist ja gut. Ich meine, das ist ja, die Windsituation kostet Durchschnittswatt, ja? Wenn du mit Rückenwind und so weiter und dann deine Versorgung wahrscheinlich.
Naja, und dann...
Das ist ja immer ein kleiner Kompromiss.
Genau, und dann kostet, was noch Watt kostet, ist natürlich, das können wir kurz noch drauf eingehen, ist natürlich die Situation vorne, also das geht ja gar nicht um den Windschatteneffekt, aber das geht halt um, vorne hast du halt ein Führungsfahrzeug oder ein Führungsmotorrad. Das heißt, du weißt auch auf der Strecke in jedem Moment, wo es lang geht. Wenn du alleine fährst, dann sind Ironman-Veranstaltungen, also auch, ja, Respekt an alle Age-Grupper, sehr gut organisiert, aber manchmal nicht zu 100% ausgeschildert, weil der ein oder andere Helfer jetzt nicht 100% Bescheid weiß, wo es lang geht. Dir ging es als Führender so in Erkner damals. Und ich bin halt zum Beispiel auch einmal falsch abgebogen und musste dann quasi über so eine Verkehrsinsel klettern. Das waren jetzt vielleicht 10, 15 Sekunden. Mhm. Aber ich will halt einfach sagen, ich glaube, dass das halt auch nochmal einen Unterschied macht, weil du dann im Endeffekt auch noch die Orientierung für dich selber halt im Raum hast. Und natürlich muss der Athlet seinen Kurs kennen. Deswegen nochmal auch ein sehr großes Schade an Holly Lawrence, die das Rennen mit 7 Minuten anführt, falsch geleitet wird und dadurch 7 Minuten verliert und Zweite wird. Und wahrscheinlich ja an dem Tag 30.000 Euro verliert, wenn man das jetzt hochrechnet. Sehr, sehr hart. Und ja, das ist dann einfach dann auch noch eine Aufgabe, die hinzukommt.
Verstehe. Alles Energie, ja. Also wenn du dich konzentrieren musst, wo es lang geht und das nicht eindeutig ist, wir wissen alle, wie man sich fühlt, wenn man am Limit ist. Das ist nicht cool, ja. Also dann Doppelchapeau, dann gratuliere ich jetzt nachträglich zur eigentlichen Radbestzeit des Tages, ne? Weil die paar Sekunden Schwung verloren und so weiter, das summiert sich nochmal auf. Ja, brauchen wir nicht schön rechnen. Da wärst du sogar unter 2:01 gewesen so und hättest damit die Tagesbestzeit im Radfahren. Also, ich rechne das jetzt mit Absicht schön, ja? Also, das muss auch mal was Positives hier an so einem 8. Platz rausgefischt werden. Jetzt gehen wir mal ins Laufen rein, Kalle. Du bist mit dem neuen Schuh, den du vorher getestet hast, am Start gewesen. Carbon Tech at its best.
Ja, also ich war noch nicht auf dem Laufband, habe noch nicht getestet mit Spiro, aber er ist auf alle Fälle nach meinem Gefühl schneller als der alte.
Ja, das hast du auch nach deinem ersten Training gesagt, dass es sich super gut anfühlt, dass er super schnell ist. Und dann bist du den Halbmarathon gerannt. Ja, und jetzt sage ich dir zunächst erstmal, wie es von außen aussah. Von außen sah es aus, als wenn du relativ kontrolliert reingegangen bist in den Lauf. Ja, also während andere einen sehr, sehr schnellen Angang in den ersten Splitzeiten zu verzeichnen hatten, warst du eher kontrolliert und hast das Tempo konstant durchgezogen. Am Ende steht eine 1,15, was solide ist, aber dennoch eigentlich relativ weit weg von den Zeiten des Tages, wenn du Richtung Podium guckst.
Genau, also
jetzt deine Analyse.
Zum Laufen, ich habe mich auf alle Fälle du beschreibst es gut, es war konstant, aber tendenziell hatte ich das Gefühl, dass ich mich von Runde zu Runde sogar besser fühle. Also vielleicht ein richtiger Ironman. Nein, Quatsch. Es ist so, dass die Verpflegungssituation dort halt auf der Laufstrecke mega gut war und wir haben das ja auch schon optimiert. Aber was ich hier gerade schon gesagt habe, die war gut auf dem Rad, aber jetzt vom Timing her nicht optimal. Und ich habe halt auch im Laufen relativ viel trinken können. Also ich habe halt alle 2 Kilometer irgendwie 100, 200 Milliliter Wasser zu mir genommen. Und bei 27, 28 Grad und vielleicht vorher ein kleines Defizit, hatte ich das Gefühl, dass es halt immer besser wurde. Also ich denke, dass ich schon noch 10 Kilometer hätte weiterlaufen können in dem Tempo. Was aber natürlich im 70-3 absolut uninteressant ist, weil du natürlich vorne mitgehen musst. Und dann darf man natürlich aber auch nicht vergessen, glaube ich halt das Mentale, also was halt viele auch so in meinem Umfeld mir sagen, es ist halt schon was anderes, glaube ich, als Vierter oder Fünfter mit den Jungs oder mit den Boys loszulaufen, als irgendwie als Neunter da die Aufholjagd. Und dann siehst du halt, ja, okay, hast halt jetzt 5 Minuten auf Vincent Lewis. Da brauchst du jetzt nicht viel Mathematik zu machen. Also selbst an einem schlechten Tag holst du den. Also wenn er einen schlechten Tag ist, holst du den nicht mehr. Jetzt zum Laufen. Also es fehlt definitiv noch was nach vorne. Da braucht man auch nicht drum her diskutieren. Das gilt es jetzt auch dort, die Lücke zu schließen. Was positiv ist, ist, dass die, also wenn man jetzt den Anfang des Jahres, also ich hatte auch das Gespräch mit meinem Trainer Daniel, und da kann man auch ehrlich sein, im April, Mai hatte man erst das Gefühl, es geht alles rückwärts. So. Und jetzt ist auf alle Fälle, dass ich glaube, weiß, was wir im Laufen machen müssen, um da den Schritt nach vorne zu machen. Und natürlich sticht ein Vincent Lewis vorne raus mit einer 1:10. Aber ja, ein Samuel Dickinson, ein Gabriel Sandor, ein Andrea Salvesberg, okay, der war jetzt im Bereich 1:15, weil er explodiert ist, aber die anderen alle sind alle so 1:12:40, 1:12:30 gelaufen. Und also ich habe ja schon angesprochen, woher die kommen und auch welche Unterdistanzleistungen die haben, die habe ich aktuell noch nicht, das weiß ich. Und daran gilt es halt weiter zu arbeiten. Ne? Also der Samuel Dickinson, der läuft halt eine 30:40 im Weltcup hinten drauf teilweise. Das ist halt schon ein Brett, ne? So. Und also ich denke, dass ich auf eine Olympische eine 33 hinten drauf laufen kann oder 33 halbe. Sag ich mal, wenn man das einfach realistisch einordnet vom Abstand, der da ist, denke ich, dass ich sogar tendenziell von der Leistung, die ich übertrage, besser bin. Und jetzt heißt es halt, weiter daran zu arbeiten und zu ökonomisieren und da die Lücke halt nach vorne zu schließen.
Genau, du sprichst die Lücke an. Ja, und ich bin da jetzt mal gnadenlos. Ich gucke aufs Podium und sehe dort einen deutschen Athleten stehen mit einer 1:12. Ja, und du hast im Laufen die 1:15 erreicht. Das sind halt 3 Minuten. Ja, nachdem du im Schwimmen schon auf Platz 9 3,5 Minuten kassiert hast, im Radfahren konkurrenzfähig bist, kriegst du halt im Laufen nochmal diese 3 Minuten. Und du hast jetzt ja schon angefangen zu spekulieren, dass es an der Grundschnelligkeit liegen könnte. Aber ich gehe da in die gleiche Kerbe rein. Denn es ist natürlich eine andere Voraussetzung, wenn du in 30 Minuten 10 Kilometer Bestzeit hast, als wenn du eine 32 Minuten 10 Kilometer Bestzeit hast. Ne? Du musst halt viel ökonomischer laufen, um die gleiche Halbmarathonzeit zu erzielen. Und jetzt kommen wieder diese zwei Systeme ins Spiel, ohne das jetzt zu kompliziert zu machen. Du hast ja auf der einen Seite die Maximalkapazität, die VO2 Max, ja, quasi die Größe des Motors, und auf der anderen Seite deine Fähigkeit zur Laktatbildung, diese Laktatbildungsrate. Diese beiden Systeme ergänzen sich zum Teil, spielen aber auch ein Stück weit gegeneinander. So wie du es jetzt beschrieben hast, könnte man vermuten, dass dein Motor vielleicht nicht der größte ist, aber dass du sehr, sehr gut ökonomisiert bist und eigentlich aus dem Setup, was du hast, schon sehr, sehr viel rausholst. So stellt sich für mich die Frage, wie kriegst du den Motor größer? Wie kriegst du die Unterdistanzleistung höher? Was kannst du tatsächlich ernsthaft machen? Und ich glaube, dass das auch beim Schwimmen in die gleiche Richtung geht. Ja, das ist einfach, wir hatten über Sanders gesprochen letzte Woche, dass er eigentlich im Schwimmen ein Problem mit der Grundgeschwindigkeit hat. Jetzt hast du das ähnlich formuliert, dass dein Speed im Prinzip, deine Grundvoraussetzung gesteigert werden muss, um dann auf einem schnelleren Niveau 2 Kilometer zu schwimmen. Oder im Langdistanz sogar dann 3,8.
Genau, also ja, also teilweise stimme ich dir zu. Also ich muss noch mal kurz ins Radfahren gehen. Ich denke, dass ich, also das ist egal. Also grundsätzlich ist erstmal Schwimmen und Laufen, wollen wir schneller werden und müssen es auch. Und auch wenn du in so einem Rennen Dritter wirst oder Zweiter, willst du immer besser werden. Also das ist dann erstmal egal. Und der Punkt ist quasi jetzt, dass ich aber natürlich aufgrund des großen Rückstands im Schwimmen, der einfach existiert, der prozentual aber auch natürlich 10% mehr Energie trete als andere. Ne? Das ist einfach so, um die gleiche Radzeit zu fahren, weil meine taktischen Mittel nicht anders sind. wenn ich die 10% spare, das ist eine Wenn-Dann-Irgendwas, bla blub und so weiter, dann kann ich vielleicht auch noch ein Stück schneller laufen. Und natürlich ist jetzt aktuell meine Bestzeit 31,45 oder 31,50. Die muss definitiv unter 31. Und so wie du sagst, da muss man einfach in dem Bereich von schnellen Läufen mehr machen. Und das ist jetzt auch der Plan. Was halt ist, tendenziell, was ja immer, also wir sehen ja den Carbon-Schuh immer nur als Carbon-Schuh für, dass er uns im Wettkampf hilft. So, und ich bin ja tendenziell früher auch, muss auch immer noch aufpassen, dass es da nicht irgendwie zu Belastungssachen kommt, weil die ja schon sehr schwammig sind und ich merke muskulär schon, dass es ein hoher Anspruch ist und das für mich nicht gewohnt ist. Aber zum Beispiel einen Jakob Ingebrigtsen oder auch, habe ich jetzt bei Johnny Brownlee gesehen, die versuchen schon alle ein, zweimal die Woche mit diesen Schuhen zu laufen, weil du dann natürlich auch im Training die höheren Geschwindigkeiten realisierst. Thema Motorik und so weiter. Und das sind jetzt die Stellschrauben, wo ich halt auch ran muss.
Me too. Also ich mache das tatsächlich auch so, wenn ich Intervalle laufe. Ich habe gestern so eine Session gemacht mit 15 mal eine Minute. Da ziehe ich tatsächlich einen alten Carbon-Schuh an, einfach um die Geschwindigkeiten zu bekommen und weil der Schuh sich grundsätzlich anders läuft als ein Nicht-Carbon-Schuh. Ja, man kann es schlecht beschreiben, aber es ist einfach so. Jeder, der so einen Schuh mal gelaufen ist, der weiß, du bist irgendwie ein Stück über den Ding, ja, weil die Zwischensohlen ja sehr, sehr hoch sind und du bist trotzdem auch ein Stück weiter vorn, ja, also vom Aufsatz her, von da, wo der Kraftpunkt einsetzt, also es ist sehr, sehr seltsam. Ich glaube auch, dass du das regelmäßig laufen musst vorher, um das am Ende umzusetzen. Da sind wir uns einig. Die 10 Kilometer, die du angesprochen hast, dass die unter 31 muss, bin ich auch deiner Meinung, finde ich genial. Und wäre das nicht vielleicht sogar ein tragfähiges Zwischenziel, wenn du dir sagst, okay, ich versuche, wenn ich in Namibia bin, irgendwie mich in Shape zu bringen und mal einen 10 Kilometer oder einen 5 Kilometer Testlauf zu machen, um dir da so ein Zwischenziel zu setzen, dass du dass die Richtung stimmt. Das würde ich mir so vorstellen können, dass das geil ist, dass man da irgendwie ein kleines Trainingswettkampfziel einbaut.
Ja, auf alle Fälle ist das jetzt auch die Phase. Deswegen ist ja auch Daniel so ein bisschen, also wir machen Südafrika, das steht zu 100% fest, aber deswegen sagt er natürlich auch, wir wollen immer alles und das ist ganz schön knapp vom zeitlichen Ablauf her und deswegen gibt es auch nur eine Woche Entspannungsphase, bevor wir wieder einsteigen, weil jetzt die VO2-Max-Phase natürlich steigt. Das Zwischenziel ist gut, Konrad, ich muss natürlich dir ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, auf 1700 Meter Höhe das zu laufen, ist nochmal eine andere Hausnummer.
Habe ich mir eben, wo ich das gesagt habe, auch gedacht, das muss man natürlich dann umrechnen. Ja, also da gibst du dir einen 1,1-Faktor oder so wegen der Höhe. Aber nur allein, um für sich selber mal ein Ziel zu definieren, du kannst es ja von deinen Intervallen hoch adaptieren und dann rennst du halt mal eine 5 auf Zeit, ja, also als Trainingswettkampf oder so und dann, weil du brauchst ja auch irgendwo das Selbstbewusstsein, dass deine Grundgeschwindigkeit jetzt, wenn ich mich nach vorne beame, im Februar dann, eine höhere ist, als es zuvor war, um dann mit dem Selbstbewusstsein in den Ironman zu gehen, ja Mann, ich kann hier auch 2,40 laufen.
Ja, also so wie du halt sagst, das kann man halt mit einem Lauf machen halt, ne? Also mit einem Testlauf einfach. Aber ich sag mal, wenn du halt, du hast es, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge gesagt, wenn du 10x1000 unter 3 Minuten läufst, ne, dann bist du auch fit. So, also ich sag mal, natürlich ist das was anderes, aber aus so einer Einheit zieht man auch Selbstbewusstsein. Aber klar, das sind die Werte und die Parameter, die man jetzt zur Hand ziehen muss und wo es heißt, dran zu gehen, weil das, was du auch ansprichst, das kam halt auch in Gesprächen heraus. Das, was die PTO macht, ist sehr gut und das ist jetzt noch nicht die Spitze des Eisberges, weil quasi alle Athleten, die so ein bisschen jetzt nicht irgendwie Top 3 sind in der Nation, sondern irgendwie so ja kurz davor oder Top 5, die versuchen halt aktuell die 70-3 und die PTO-Rennen als Finanzierungsmöglichkeit für die ITU. Deswegen ist das, was wir 2022 gesehen haben, noch lange nicht die Spitze des Eisberges von Kurzdistanzlern, die immer wieder 70-3 rübersprechen. Wir haben den deutschen Max Sperl und Gabriel Sandow angesprochen. Die haben Bahrain als Vorbereitung für einen Asien Cup jetzt gemacht, der dieses Wochenende in Bahrain stattfindet. Und ja, ist natürlich auch legitim. Die PTO haut mega Geld da rein. Und jetzt wollen auch alle Jungs damit racen.
Das heißt, an der Stelle wird die Luft immer dünner. Kalle, wir müssen nochmal den Bogen zurücknehmen zum Schwimmen. Was sind da deine Rezepte oder eure? Weil ich muss ja deinen Trainer und deine ganze Mannschaft damit einbeziehen. Was sind die Rezepte? Wie kriegen wir dich im Schwimmen auf das Niveau, dass du nicht 3,5 Minuten hinter der Top 9 aus dem Wasser steigen musst? Ich weiß, dass es in Bahrain Sonderfall war und dass es nicht die Normalperformance ist. Aber dennoch muss es da ja Visionen geben, in welche Richtung.
Genau, also erstmal wollte ich sagen, dass es halt echt ein Ausrutscher war. Das haben wir ja schon jetzt mehrmals thematisiert. Aber bei anderen Rennen können wir auch festhalten, sind es immer 1,50, 1,45, 2 Minuten. Und es ist nicht konstant. Also Punkt 1, der mega vielleicht strange klingt und den auch viele vielleicht nicht nachvollziehen können, ist auch mir selbst vorzuwerfen. Ich habe das ganze Jahr oder vor vielen Rennen oder ja auch in den letzten 2 Jahren viele mentale Arbeit gemacht im Bereich Schwimmen, also auch Meditation und sowas. Und das hat halt einen riesen Benefit gebracht. Vor Bahrain war da natürlich mit Hitzeanpassung und dann sind halt andere Aufgaben, jetzt zum Beispiel wie das neue Jahr steht vor der Tür, dann Sponsoren, Akquise und so weiter. Und da habe ich mir als Athlet vielleicht einfach selber auch vorzuwerfen, dass ich dieser mentalen Schiene in den letzten 2 Monaten einfach nicht die Aufmerksamkeit geschenkt habe, die es brauchte. Also es ist halt erstmal Punkt 1, der vielleicht jetzt nicht fassbar ist in Daten und Zahlen. Ich denke aber, hat einen großen Einfluss bei mir. Und der andere Punkt ist, dass wir darüber nachdenken, teilweise im Schwimmen jetzt sogar Akzentwochen zu setzen. Also wo man halt wirklich mal irgendwie dann 2-3 Wochen fokussiert nur aufs Schwimmen geht, den Radumfang ein bisschen runterfährt. Und ich habe schon jetzt erste Gespräche gehabt, mir vielleicht speziell, also ich möchte nicht einen Trainer wechseln, bin aktuell auch zufrieden, wie die Entwicklung ist. Also bin da bei Daniel mega happy, dass wir da jetzt auf alle Fälle den richtigen Weg einschlagen. Im Schwimmen vielleicht nochmal extern Input dazu zu holen.
Völlig legitim, sich einen Disziplinentrainer noch zu nehmen oder zu heranzuholen. Um da einfach die letzten Prozente rauszuholen, finde ich absolut richtig, Kalle. Ja, und so ein richtiger Schwimmtrainer, der sieht vielleicht auch Dinge. Ja, wenn du, weil das ist ja immer das Ding, die meisten Trainingspläne werden geschrieben, die Inhalte sind soweit klar, es ist immer auf Leistung ausgelegt, ja, wie schnell, wie viel Pause, welche Intervalle und so weiter. Aber dass man schaut und vielleicht Dinge sieht in der Technik oder im Verhalten beim Schwimmen. Wie viel rollst du mit den Schultern? Wie ist dein Abdruck? Hast du irgendwo vielleicht eine Ecke drin? Daran kann man ja auch noch versuchen zu feilen. Wir wissen ja, Schwimmen ist eine relativ technische Disziplin. Anders als beim Radfahren. Beim Radfahren bist du fest angeschnallt und die Bewegung ist soweit klar. Ja, immer im Kreis. Ja, oder oval, je nach Kettenblatt. Aber beim Schwimmen ist es halt mega komplex, ja. Und da finde ich, ist absolut richtig, wenn da jemand von außen drauf guckt und vielleicht auch von den Inhalten her dann irgendwie neue Impulse reingibt. Ja, also ich kann mich erinnern, wir haben Schwimmen früher nur über Intervall trainiert. Da gab es den ganzen Tag nur Serien, ja. Aber das allein macht ja auch nicht schnell. Ja, man muss das ja auch mit einer entsprechenden Base kombinieren. Man muss auch Radfahren und Laufen im Auge behalten, ja, das ist die Gesamtübersicht von der Belastungssteuerung. Wenn du sagst, Schwerpunktwochen oder Blöcke, bin ich auch Fan von. Das kann Sprünge geben. Ist absolut richtig. Da muss was passieren.
Genau, also diese Schwerpunktwochen sind halt Ideen im Bereich Lauf und Schwimmen, halt genau dort in den beiden Disziplinen. Das halt zu machen, dann über 2-3 Wochen, keine Ahnung, also dann sind es halt im Schwimmen halt mal 40 Kilometer die Woche, über 2-3 Wochen und im Laufen sind es dann halt mal 120. Genau, dass man da die Zeit nutzt, in diesem Bereich halt was zu machen, um, wie du halt sagst, da einfach nochmal eine Entwicklung und sich auf ein höheres Level zu bringen.
Ja, weil man muss sich ja auch diese Leistungsentwicklung auch immer so ein bisschen wie eine Treppe vorstellen. Ja, du musst immer erst die nächste Stufe hochkraxeln und dann das Plateau irgendwie halten durch weiteres Training und den nächsten Sprung zu schaffen. das ist halt aus dem Niveau, wo du schon trainierst. Es ist halt wahnsinnig schwer, weil der Tag hat ja nur 24 Stunden. Du musst auch ein bisschen regenerieren. Ja, verheizen kann sich jeder, aber das Training so gestalten, dass du sinnhaft Sprünge erzielst, Leistungssprünge. Das ist halt die große Herausforderung. Du willst ja noch einen Tacken weiter nach vorne, um dann das große Ziel rund zu machen. Endlich nach Nizza.
Endlich nach Nizza. Naja, also ich kann schon mal zu sagen, also ich überlege natürlich Südafrika und also das steht zu 100% fest, also nicht nur überlegen, aber danach, ja, liebäugle ich halt dann mit Texas, aber ein Auge geht auch nach Rot und das andere Auge geht nach Lahti. Also ich kann wirklich noch nicht sagen, wo es da hingeht, weil einfach auch mit dem, wie das gerade dann von der Kurzdistanz halt alles reinschießt, ist natürlich schon die Frage, ja, auch ich habe Bock, irgendwann mal bei Roman dann in so einem PTO-Rennen am Start zu stehen und er hat dann was Gutes zu kompensieren und vielleicht die eine oder andere Geschichte. Roman Knoblauch moderiert die PTO-Rennen bei Eurosport für alle Hörer und ist ja in Leipzig sesshaft. Und ja, da muss man halt einfach schauen. Also ich habe Bock auf die Langdistanz, aber ich weiß natürlich auch, dass, also ja, also Trainingsphilosophie hin oder her und Regenerationszeiten, die kann man so und so jetzt alle ins Skat drücken. Also man kann sagen, Philipp Acevedo ist ausgestiegen, deswegen jetzt nicht das Paradebeispiel in Bahrain, hat aber vorher in Israel irgendwie einen 12. Platz gemacht, 2 Wochen vorher beim Ironman. Und ein Andrea Seiwesberg, ja, war halt auch in Israel, ist da auch ausgestiegen bei Kilometer 24, als er einen 5:20-Tempo noch gelaufen ist oder so. Da weiß ja auch jeder, der schon mal einen Ironman gemacht hat, dass wenn das so weit ist, dass sich das schon richtig wehtut und schon richtig was zerstört hat und das keine Schonung war und steht halt auch 2 Wochen später am Start. Also ja, es heißt Rennen und irgendwie so, ja, also die Renndichte bei allen Athleten und auch die Häufigkeit, egal ob lang, Kurzdistanz, Mittel, das spielt alles keine Rolle mehr. Es wird einfach durchgezogen.
Es wird einfach durchgezogen und dann kommt noch die Komponente dazu, die du als Profi immer mit im Blick haben musst. Aktuell wird halt Kohle auf der Kurz- und Mitteldistanz verdient. Stichwort PTO, ja, die 5 Rennen, die dort in der Serie stehen. Und im Kurzdistanzbereich, da werden sowieso irgendwie mehr Rennen gemacht. Deswegen hat man mehr Chancen auf mehr Preisgeld und so weiter. In der Langdistanz sehe ich aktuell finanziell das wenigste Potenzial als Profi. Ja, du müsstest schon große Rennen gewinnen. Ja, um da mehr als die Reisekosten reinzuholen. Das ist das Problem aktuell.
Genau, also du sprichst es halt an. Also bei Kurzdistanz müssen wir jetzt ein bisschen differenzieren. Also ich habe das ja schon angesprochen. Also das ist ja, also genau sind wir da jetzt auch nicht drin, aber es ist ja so, du musst ja quasi Afrika Cup, Europa Cup, Asien Cup machen. Und wenn du da gut bist, kannst du halt in den Weltcup. Und wenn du in den Weltcup gehst, kannst du halt in der World Series. Und in der World Series ist dann, was du halt ansprichst oder auch im Weltcup, das große Geld zu verdienen. Und alle, die da jetzt irgendwie noch nicht sind, die versuchen halt quasi über Asien-Cups und auch PTO-Rennen den Sprung dort zu machen. Stichwort Maximilian Speer, Gabriel Sandor, die dann halt beim 70-3 vorher in Bahrain wahrscheinlich ihren Asien-Cup eine Woche später sehr gut finanzieren. Und ist ja auch total legitim und auch aus wirtschaftlicher Sicht halt nachvollziehbar. Und dann ist natürlich die Sache bei einer Langdistanz 2-3 Monate Vorbereitung, danach bist du mega im Sack. Ist halt so, wie du sagst, ne? Und 70-3 kannst du halt back-to-back racen.
So sieht's aus. Also das muss man ja irgendwie alles mit im Auge behalten. Es ist nicht einfach, ja? Also, wie du schon sagst, du machst jetzt eine 3-monatige Vorbereitung, investierst Geld in ein Trainingslager, was sehr, sehr lange sein wird. Du bist fernab der Heimat, du hast viele Entbehrungen, dann kommt der Tag X und da möchte auch bitteschön der Körper funktionieren. Ja, also das ist natürlich dann immer noch das, du hast halt nicht viele Schüsse. Das ist halt hart. Das ist genauso wie die Superprofis im Marathon-Racing, die haben ja auch nur ihre 2 bis maximal 3 Rennen im Jahr. Wenn es da halt kacke läuft, ja, dann hast du deine Saison versaut. Das ist halt schon hart, muss man mal so von außen feststellen. Da wäre ich eigentlich lieber so ein PTO-qualifizierter Profi, der von der Kurzdistanz kommt, aber auf der Mittelstrecke super klarkommt und dort alle platt macht. Ich glaube, das ist aktuell das geilste Modell.
Ja, also du bist ja so und so jemand, der lieber Speed sehen will, ne? Du bist ja so und so nicht für lang und langsam zu haben. Das ist ja in deinem Blut drin. Nee, aber klar, auch Ironman steuert ja schon gegen. Also ich habe mir das jetzt noch nicht angeguckt, ob in Südafrika mehr Plätze gibt. Aber ja, wir haben es angesprochen, Texas, $175.000 Preisgeld. Mittlerweile sind es 5 Nizza-Plätze. Ich wollte schon Hawaii-Plätze sagen. aber klar, also es ist viel Entbehrung und sehr, sehr viel mehr Aufwand. Und natürlich auch, das Risiko ist halt in einer gewissen Art und Weise halt ein höheres, ne? So wie du es halt ansprichst. Du hast halt den einen Schuss, ist alles auf den einen Tag vorbereitet. Und 73, ja, meldest du dich halt einfach am 7. Mai an und am 14. Mai, ne? Und wenn da irgendwie eine Erkältung dazwischen kommt oder was, ja, dann bist du halt mal 2-3 Tage raus und race eine Woche später.
Ja, oder es kann ja auch mal was am Rad sein. Das hast du ja auch schon bei vielen Profis gesehen, ja. Ein halbes Jahr lang vorbereitet und dann hast du einen Platten in der T1, ja, schiebst deinen Bock raus und stehst dann da. Also das alles schon gesehen, alles schon gehabt. Und das ist halt, ne, das ist die Kehrseite. Da muss man, das muss man wissen, das muss man einpreisen, einkalkulieren. Zu entschädigen, rein finanziell, ist dieser Aufwand sowieso nicht. Also das, was ihr macht, ist da Idealismus pur. Das ist einfach Bock am Triathlon, Bock auf Sport, Bock am Profi-Dasein, ja. Und rein wirtschaftlich ist das sowieso nicht ganz so sinnvoll. Aber das mal sei dahingestellt. Kalle, um es jetzt nicht zu lang zu machen und zu langweilig für unsere Zuhörer, wir haben eigentlich die harten Punkte angesprochen, ja, im Laufen und im Schwimmen. Muss eine Schippe drauf. Also ich stehe auf Speed, das hast du eben nochmal gesagt. Und damit meine ich Geschwindigkeit und keine Mittelchen. und daran wird gearbeitet, ja. Da wird jetzt durchgezogen, ja, mit Blocktraining, mit Intervallen, mit Schwerpunkten, die du bildest. Und ich hoffe, ihr habt die richtigen Instrumente in der Hand. Und darüber können wir ja die nächsten Wochen immer mal wieder sprechen.
Genau, und also ich kann auf alle Fälle dir schon sagen, es geht ja jetzt los. Jetzt muss ich mir überlegen, am 19. Dezember geht es wieder los. Dann wahre Fakten, Zahlen und Daten kann ich dir am 9. und 10. Januar liefern. Dort werde ich eine Leistungsdiagnostik machen bei Resource in Eisleben, die ich das letzte Mal schon gemacht habe. Und am 11. geht es dann mit den Daten nach Namibia.
Ja, klingt nach einem Plan. So macht das Sinn. Absolut.
In dem Sinne, Aloha Konrad, bleib schön drauf, lauf die Carbon-Schuhe, denn Speed ist Trumpf.
Speed ist Trumpf. Kalle, ich danke dir für deine Worte, für deine Offenheit und dass wir hier mal hart reinblicken konnten in dein Dasein. Ich wünsche dir eine schöne, kurze,
ja,
wie soll man sagen, Off-Season oder etwas weniger planvolles Training. Genieß die Tage und dann guten Wiedereinstieg. Wir hören uns nächste Woche. Aloha.
In dem Sinne, zieh durch, Konrad. Bis dann. Ciao.